Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Das erste Triple Crown Event der Snooker-Saison 25-26 ist gestartet. Die UK Championship an Tag 1 mit einem, noch etwas mäßigem Auftakt mit wenig Überraschungen, über die wir sprechen können hier. Und wenn ich sage wir bei Total Clearance, dann wisst ihr natürlich absolut Bescheid, was zum Sonntagmorgenbrunch oder sagen wir jetzt Sonntagsmittagsplätzchenbackbrunch ansteht. Nämlich ein Gespräch zwischen Christian Oehmicke und Kati Hartinger. Hallöchen Kati!
Hallo Christian, einen wunderschönen Sonntag an alle. Erster Sonntag der UK Championship. Wir haben einen Tag hinter uns. Ja, also das ist jetzt noch nicht der Tag, den ich gesammelt in die Galerie hängen möchte, ist auch klar. Es war trotzdem, finde ich, gute Snooker-Unterhaltung. Es war schön zu sehen, wie voll die Arena war. Oder das ist ja dieses Jahr irgendwie wieder Thema, nachdem wir gefühlt so ein paar Jahre gar nicht so sehr über Zuschauerzahlen und Atmosphäre und sowas gesprochen haben, ist es jetzt wieder voll da, das Thema. Und York scheint abzuliefern und ja, es ist ja offensichtlich in der Weihnachtszeit auch immer eine Reise wert, auch wenn wir die noch nicht angetreten haben. Ne? Und man merkt ja auch bei den Spielern, die es jetzt nicht geschafft haben, so eine gewisse Traurigkeit. Ne? David Grace hatte da ja sehr offen zu gepostet, meinte, es tut eigentlich fast noch ein bisschen mehr weh, als nicht im Crucible zu sein, weil Crucible ist eh klar, dass du es dir verdienen musst. Aber in York war das ja bis vor gar nicht so langer Zeit so, dass alle in York spielen durften. Und ja, David ist ja unglücklich, / etwas dusselig ausgeschieden gegen Igor Figueiredo. Naja, und das tut bestimmt weh, nicht in New York zu sein. Ne? Es scheint schon wirklich ein sehr, sehr sehens- und erlebenswertes Turnier zu sein, auch wenn sich es jetzt spielerisch noch nicht von der allerbesten Seite gezeigt hat.
Ich hatte Abifahrt nach York. Da hatte ich von Snooker noch, also ich habe schon Snooker geguckt, aber es war natürlich im Sommer. Dadurch habe ich jetzt da mit der UK Championship keine Berührung gehabt damals, aber York ist ein schönes Städtchen. So, das jetzt nur am Rande, falls jemand irgendwann eine Biografie über mich schreibt, dann habe ich das hier schon mal erwähnt. Also, ihr merkt schon.
Das steht schon lange in meinem Notizbuch, Christian, keine Sorge.
Ihr merkt schon, wir haben heute auch Zeit für andere Themen, denn ja, der Auftakt war, er war durchaus interessant. Es gab zumindest keine Beschwerden über Bedingungen etc. Aber sagen wir mal so, der Auftakt war wenig überraschungslastig, denn alle vier Qualifikanten, die sich so gut noch durch die letzten Tage in Wigan geschlagen haben, sind ausgeschieden. Der, der noch am nächsten dran war, für eine Überraschung zu sorgen, wäre sie überhaupt eine Überraschung gewesen, ist eine andere Frage. Das war Stephen Maguire, der zumindest Judd Trump ein relativ spannendes Match liefern konnte, in dem man durchaus sagen kann, dass Maguire da auch die Chancen hatte zu gewinnen. Judd Trump wieder zurückgekehrt zum alten Kö und Judd Trump auch wieder zurückgekehrt zu dem ein oder anderen guten, vielleicht auch glücklichen Ausgang. Und letztendlich war vielleicht der ausschlaggebende Punkt dann die Respotted Black im achten Frame.
Ja, das war ein kurioses Match irgendwie zwischen den beiden, weil es spannend war und trotzdem, also ich glaube, es geht vielen so, dass wir nicht so richtig wissen, was wir jetzt davon halten sollen. Also hat Stephen Maguire das jetzt so richtig verloren, aus der Hand gegeben? Ist es Judd Trump mit seiner Genialität gewesen, die sich dann doch noch durchgesetzt hat in den entscheidenden Momenten? War es vielleicht insgesamt kein so wahnsinnig überzeugendes Match? Also es ist so eins, ja, da rätselt man, finde ich, im Nachhinein noch ein bisschen. Und ich glaube, da werden wir auch noch die weitere Woche von Judd Trump uns anschauen müssen, um das Ganze aus der richtigen Perspektive zu sehen. Also Judd Trump hat erstmal sehr gut angefangen mit dem neuen alten Kö, mit einer 62 und einer 100, ja, schön 2-0 in Führung gegangen. Und dann war es aber Stephen Maguire, der eigentlich den weiteren Verlauf des Matches doch ein Stück weit dominiert hatte, ne? Der dann eine 86 gespielt hat, eine 111, eine 82 und auch später dann noch, als es schon dann wieder brenzlig für ihn war, noch die 86. Also der hatte schon viele Frames, wo er aus einer Chance den Frame rausgewonnen hat. Und das ist was, das kann Stephen Maguire, aber das heißt ja nicht, dass er es oft tut, ja. Und in dem Sinne von ihm wirklich beeindruckend. Gleichzeitig von Judd Trump finde ich beeindruckend, dass er dann immer wieder zurückgeschossen hat, ne? Lag mit 3-1 vorne, ja. Dann kam eben der Ausgleich von Stephen Maguire, dann kamen wieder 2 Frames, die an Judd Trump gingen und das, obwohl Stephen Maguire im 8. Frame eine 50 gespielt hatte, ja, das ging eben auf diese Respotted Black dann an Judd Trump, aber würdest du sagen, das Match war da gelaufen? Nee, weil der nächste Frame ging ja dann eben an Stephen Maguire, der gesagt hat, nee, okay, ich muss aus der ersten Chance hier wirklich was Frame-Entscheidendes machen, hat er dann gemacht mit der 86 und dann war es doch Judd Trump, der einfach zu nah dann zu dem Zeitpunkt schon an der Ziellinie stand. Ne? Aber wieder so ein Match haben wir jetzt schon echt öfter gesehen, wo ich mir schwer tue, die Position von Judd Trump genau zu bestimmen. Und gleichzeitig eins, irgendwie Stephen Maguire, was soll er sich vorwerfen, wenn du insgesamt, wenn du 5 Frames aus der allerersten Chance rausgewinnst und dann einen unglücklich knapp verlierst, okay, aber war es dann vielleicht doch so die Chancenauswertung in den anderen Frames, nur wo er immer so, ja, über 20, teilweise über 30 Punkte gesammelt hat und es hat nicht gereicht. Also ich wüsste sehr gerne noch detaillierter, was die beiden über das Match gesagt haben, bis auf die üblichen Plattitüden, weil es ist schwer einzuordnen.
Was aber auch auffällt und was man in Saudi-Arabien auch schon gesehen hat, auch wenn noch nicht alles perfekt ist, merkt man, dass Judd Trump sich auch einfach aber wieder deutlich wohler am Tisch fühlt. Also das ist schon ein Riesenunterschied zu den letzten Turnieren und vor allem auch zu seinem ja doch sehr geknickten Interview beim Champion of Champions. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied.
Das ist richtig, ja. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Wir wollen ja Judd Trump auch wieder in Topform sehen. Und das erinnert mich jetzt gerade auch an die interessante Diskussion, die es jetzt auch gab. Ist es jetzt besser für den Sport, wenn wir 38 verschiedene Turniersieger pro Saison haben? Oder ist es besser, wenn jemand so dominiert? Und ich glaube, das ist aus individueller Sicht immer ganz schwer zu beurteilen, weil wenn so dein Lieblingsspieler dominiert, dann ist das eigentlich eine ziemlich gute Sache erstmal als Fan. Ne? Also ich glaube, in den Jahren, in denen Mark Selby dominiert hat, ich glaube, ich habe mich da nicht drüber beschwert, dass so ein Spieler immer die Hosen anhatte. Aber gleichzeitig, ne, ich verstehe schon auch, dass es so ein bisschen so ein Narrativ gibt dann und dann so einen Superstar und dann zieht der ja auch nochmal ganz andere Fans an. Aber gleichzeitig haben wir Fans uns ja auch jetzt jahrelang so ein bisschen beschwert, so ist das irgendwie so ein Einheitsbrei und wo sind die neuen Sieger und alles und jetzt haben wir das und jetzt gibt's wieder die Diskussion. Ja, ich finde das spannend. Snooker ist halt auch, glaube ich, ein Sport für Leute, die gerne diskutieren, vielleicht kritisieren, sich beschweren, ja, weil dieses ganze Leid, was wir präsentiert bekommen auf dem Tisch, von morgens bis abends zum John Higgins Match kommen wir noch, na, das lädt vielleicht auch dazu ein, sich da so rein zu selektieren und irgendwie grundsätzlich so Grundsatzdiskussionen auch führen zu wollen, ja, das gehört einfach zu uns.
Man kann es halt nicht allen recht machen, ne, und wir können ja immerhin sagen, wir haben das beste Live-Scoring in der gesamten Sportwelt. So.
Oh ja.
Kommen wir mal zum nächsten Gegner von Judd Trump. Das wird nämlich CJ Hui sein. Ja, und das können wir relativ schnell abhaken, denn als Judd Trump und Stephen Maguire sich gerade gemütlich ihren Mid-Session-Interval-Tee vorbereiteten, da war CJ Hui schon auf dem Weg zurück ins Hotel. Und ja, Ryan Day war mal wieder ganz Ryan Day.
Ja, ich meine, Ryan Day hat in dem gesamten Match so viel Punkte gesammelt, wie es oft nicht zum Frame-Gewinn reicht, also für einen Frame jetzt. Der war in den allermeisten Frames komplett abgemeldet. Ne? Der hatte 4 Frames verloren, ohne einen Punkt zu machen. Und dann in den anderen beiden, ja, halt so ein bisschen rumgedruckst und dann sich verdruckst und dann wurde es nichts. Also der CJ Hui, das ist ja ein intelligenter, junger Kerl, ne? Wir wissen es, ein sympathischer Typ, der hat sich einfach den Ryan Day halt auch angeschaut. Und der weiß halt auch, wie wir es wissen, gegen Ryan Day, da kannst du mit 6-0 gewinnen, den kannst du so komplett nach Hause schicken. Wie er es ja auch 2023 schon mal beim Shootout gemacht hat, als er mit 112-0 gegen Ryan Day gewonnen hatte mit 250er Breaks. Da sehen wir wieder, wie richtungsweisend das Shootout auch einfach ist. Ja, und generell muss man sagen, die meisten der letzten Begegnungen zwischen den beiden gingen sehr deutlich an CJ Hui. Auch German Masters 2024, ne? 5-1 für CJ Hui. Also der weiß, das kann man mit dem Ryan Day machen und der weiß, das kann man eigentlich jeden Tag mit dem Ryan Day machen. Nein, Ryan Day hätte auch mit 6-0 gewinnen können, dann hätte es uns auch nicht gewundert, weil über Ryan Day darf man sich nicht wundern. Aber CJ Hill, der, wie gesagt, der hat seine Hausaufgaben gemacht, der wusste, Ryan Day, da ist sowas drin und dann macht er das auch, weil das ist energiesparend und das fand ich sehr beeindruckend von ihm. Hat sich jetzt ehrlicherweise dabei auch nicht mit wahnsinnig viel Ruhm bekleckert. Ne, höchstes Break war eine 80. Also das ist jetzt nicht so das Match, wo Sean Murphy irgendwie 5 Century Breaks in Folge spielt und dann mit 6-0 gewinnt und dabei noch Glitzer rumwirft über den Tisch, sondern das war jetzt so ein, ja, der Gegner ist irgendwie geistig nicht anwesend, da mache ich jetzt kurz einen Prozess, ne, Betonung auf kurz und weniger für die Galerie. Also finde ich auch cool eigentlich von CJ Hui, dass er sowas dann auch so gewinnt.
Der Abend ging dann relativ ähnlich weiter, zumindest was die Ergebnisse anbelangt, denn sowohl John Higgins als auch Sean Murphy gewannen ihre Matches mit 6-2. Aber, und da kommt das große Aber, beide Matches, wir können ja mit John Higgins gegen Ben Wollaston anfangen, fühlten sich eigentlich eher an wie 6-5 Matches, die dann am Ende etwas zu klar für den Sieger aussehen, denn in beiden Matches, und das sieht man auch an der Länge der Matches, die waren ja beide erst weit nach 23 Uhr zu Ende, hat man, also in beiden Matches hat man eigentlich eher das Gefühl gehabt, das müsste deutlich spannender zur Sache gehen, als es das Scoreboard aussagt.
Oh Gott, Christian, was habe ich gelitten? Also das Match hat wirklich wieder gezeigt, wie schwer es sein kann, auch Ben Wollaston-Fan zu sein. Ich habe es bei Blue Sky geschrieben, ne? Wenn er nicht so nett wäre. Nee, wir wissen alle, wie gut Ben Wollaston Snooker spielen kann und vor allem, was für krasse Bälle der Mann locht. Und das muss er halt auch, weil wir wissen auch alle, dass er kein Stellungsspiel hat. Und das Match, das war so grauenvoll anzuschauen, oder? Der erste Frame, okay, naja, müssen alle irgendwie reinkommen. Aber da schon im zweiten Frame, das hätte er doch machen müssen. Und, oh Gott, also ich hab da wirklich so Bälle vor mir, die mich noch verfolgen werden in meinen Träumen. Lange, Christian. Ach Gott, der eine Ball auf die Ecktasche, den dann die was Braun, ne, verschossen hat. Oder wie er sich selbst immer auf alle Farben gesnookert hat. Nicht nur einmal, Christian, immer hat sich auf alle Farben gesnookert. Und John Higgins hatte dann immer so die Gelegenheit, halt das zu machen, was er immer macht. Und dann war nach dem dritten Frame halt das Match schon gelaufen und es wurde nicht besser. Also das war so schlimm anzusehen, weil der Ben sich ja eigentlich Chancen rausgespielt hatte und dann, wie gesagt, auch tolle Einsteiger gelocht hat und dann kamen so Bälle. Also das war ganz furchtbar, wenn du dich selbst so snookerst oder wenn du halt echt so Bälle verschießt und dann der ganze Tisch für den John Higgins offen ist. Und natürlich, der John Higgins, der macht das, was er seit Jahrzehnten macht. Also das ist keine Überraschung für irgendjemanden mehr. Der legt sich den Tisch dann so zurecht und dann immer, wenn ich noch so eine Hoffnung hatte, ach ja, komm, die rote liegt da an der Bande, das ist aber schwierig und so. Ja, nee. Nee. Ben, egal was er gemacht hat, ne, auch als er um Snooker gekämpft hat, ne, hatte er schon den einen Snooker, ne, das war auch ganz am Anfang noch vom Match, hat er den einen Snooker sich rausgespielt und hätte dann die Chance gehabt, direkt den nächsten Snooker zu legen und vielleicht echt noch was zu reißen in dem Match. Das wäre ein Ausrufezeichen gewesen und nein, dann hat das nicht geklappt und hat das wieder so ein bisschen verdüttelt, weil er einfach den Spielball halt nicht so gut unter Kontrolle hat, wie ehrlicherweise fast alle anderen auf der Tour. Das ist schon ein Phänomen einfach. Ich schwanke immer zwischen Bewunderung mit dem Stellungsspiel, es so weit gebracht zu haben, und Verwunderung, dass er das einfach nicht besser hinkriegt, obwohl er doch so ein guter Spieler ist. Ja, und er hatte ja wirklich die Selbstironie diesbezüglich. Und ja, also das war wirklich, das hat körperlich wehgetan, wirklich dieses Match. Weil er immer drin war und dann im dritten Frame die 54 und dann kommt John Higgins mit der 51. Das reicht. Ja, und dann hat er aber noch sich da fangen ein bisschen. Der sechste Frame ging dann mal in die andere Richtung. Da hatte John Higgins die 58 gespielt und Ben mit der 70 seinen ersten Frame geholt. Das war fantastisch. Das war toll. Und dann nochmal der nächste Frame direkt hinterher, aber John Higgins stand halt schon direkt vor der Ziellinie und wir wissen, dass er dann da drüber steigt. Ja. Christian, das war bitter. Körperliche Schmerzen für Ben Wollaston-Fans. John Higgins-Fans natürlich auf der anderen Seite. Ja, ihr seid ganz auf eure Kosten gekommen. Ja, der Altmeister hat wieder gezeigt, dass er es immer noch kann. Ja, Und das Match hatte auch so gut angefangen, weil es waren Harry Weber und Felix Frede und ich war noch optimistisch und es war noch gut. Und dann war Harry Weber plötzlich weg und wurde ersetzt, weil der eigentlich Eingeteilte mit technischen Problemen eine Stunde zu kämpfen hatte und dann doch kommentieren konnte. Dann war mein Lieblingsduo auch noch zerstört. Also ich hatte keinen guten Snookerabend, Christian, ich bin ganz ehrlich. Nee, also körperliche Schmerzen.
John Higgins hatte ja aber auch noch den Vorteil, der schwimmt immer noch auf, hat er ja auch selber gesagt, auf Wolke 7 nach der schottischen WM-Qualifikation fürs nächste Jahr. Und überlegt ja auch da mitzufliegen irgendwie, also zur Delegation zu gehören. Interessant. Auf jeden Fall nächster Gegner für ihn wird Sean Murphy sein und der hatte phasenweise auch zu kämpfen mit einem Liu Haotian, der sich, ich glaube, nicht ganz so viele Vorwürfe machen muss wie Ben Bullerston über verpasste Chancen, aber schon ähnlich. Und man hat hier wieder gesehen, dass ein Frame dann doch ausschlaggebend sein kann, denn wenn Liu Haotian 3-1 führt zum Mid-Session Interval, ist das vielleicht ein ganz anderes Match.
Ja, das war interessant. Die haben überraschend lange gebraucht, würde ich sagen. Also die waren ja langsamer unterwegs als John Higgins, Ben Wunderson am Anfang. Die haben das dann am Schluss wieder rausgeholt. Aber ich habe mich dann doch gefragt, was macht ihr denn? Weil das Higgins-Wunderson-Match war ja eben schon recht nicht langsam gespielt. Ne? Das kann man nicht sagen. Aber dadurch, dass halt immer der Ben sich einen eigentlich vorentscheidenden Vorsprung rausgespielt hat, um dann irgendwas zu machen, was John Higgins es erlaubt hat, den Frame doch noch zu stehlen, das dauert natürlich länger, als wenn jetzt einer so einen 75er-Break spielt und der Frame vorbei ist. Aber Sean Murphy und Liu Haotian, die haben dann immer noch länger gebraucht. Das habe ich mit großer Verwunderung verfolgt. Aber ja, klar, ich meine, es war das 2-2 dann zur Pause. Und Sean Murphy war dann derjenige, der Breaks spielen konnte. Und Liu Haotian irgendwie nicht. Ne? Also ich meine, nach 2-2 verliert er dann 6-2. Das ist schon eine Ansage. Und der sechste Frame war bei den beiden auch extrem knapp, ne? Auch andere Frames, da hatte er noch signifikante Chancen. Aber nee, Sean Murphy, der ist dann erst richtig in die Gänge gekommen. Und Liu Haotian, der hatte ein bisschen das Problem, dass der Sean Murphy nach dem Mid-Session Interval so solide weitergespielt hat, weil da hatte er keine Pause mehr, um sich dann darauf einzustellen. Ja, aber ich glaube, also mehr wehgetan hat das Ben Wollaston-Match, aber irgendwie so ein recht ähnlicher Verlauf in Teilen, aber dann auch wieder nicht. Es ist einfach faszinierend, wie viele Geschichten der Snookersport uns zu bieten hat. Gerade so zur Weihnachtszeit, wenn man so nach Adventsgeschichten sucht, ja, einfach UK Championship gucken.
Genau, und das werden wir heute dann auch gleich weitermachen. Und ehrlicherweise, wenn ich gerade mal so durch die Matches gehe, heute Nachmittag gibt es Wuiza gegen Michael Holt und parallel dazu Neil Robertson gegen Julien Leclerc. Und am Abend gibt es dann Mark Williams gegen David Gilbert und Xiao Guodong gegen Pang Yongshu. Da muss ich sagen, sehe ich da in zumindest 3 von 4 Matches wieder sehr wenig Potenzial für den Außenseiter. Vielleicht noch am ehesten Pang Yongshu gegen Xiao Guodong. Ne? Ansonsten, so, zumindest wenn man sich so die Favoritenlage und auch die Formkurven der letzten Monate anguckt, kommt man da nicht umhin, wieder sehr für die Favoriten zu sein. Beziehungsweise, also jetzt nicht zu sein im Sinne von Fan sein, sondern eher tippen in Richtung des Ergebnisses.
Naja, aber David Gilbert hat doch jetzt wieder entdeckt, dass er Snooker spielen kann, Christian.
Ja, die Frage ist, ob er es jetzt schon wieder verlegt hat in den letzten 2 Tagen.
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Wann haben die das? Die haben das letzte Mal gegeneinander gespielt beim Masters 2023. Ja, das waren 6-2 für Mark Williams, aber David Gilbert war da auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, aber das war das Jahr, wo Yang Bingchao ja suspendiert wurde und deswegen David Gilbert überhaupt mitgespielt hatte. Ja, also es ging schon. Da muss man schon zur Championship League 2020 zurückgucken und wir wissen alle, das war eine ganz komische Zeit. Da hatte David Gilbert mal gewonnen. Da hat er sogar 2-mal gegen Mark Williams gewonnen. Ne? Das ist ja ein Ausrufezeichen. Also ja, die haben viel Championship League gegeneinander gespielt. Aber wenn wir jetzt Richtung WM gucken oder mal wirklich Triple Crown, große Sachen, da ist es schon 2019, da hat David Gilbert mit 13-9 gegen Mark Williams gewonnen. Ne? Also das bei der WM. Das war ein gutes Jahr damals, wir erinnern uns. Aber auch ein knappes Finale 2018 bei den World Open gegen Mark Williams verloren. Also ich glaube, so über die lange Distanz, und so lang ist es ja nicht bei der UK Championship, es könnte was gehen. Wie gesagt, wenn David Gilbert seinen 2018, 2019er Ich wiederfindet, dann könnte was sein heute. Aber es kann auch sein, dass ich mir das jetzt komplett einrede. Das würde ich für wahrscheinlich erhalten. Aber es ist immer wahrscheinlicher als ehrlicherweise bei Neil Robertson gegen Julien Leclerc. Und ja gut, Michael Holt, also ich hoffe, dass der nicht zu einem Stolperstein für Wiese wird, ehrlicherweise. Ich hoffe, der Wiese lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen, aber ich bin da eigentlich auch recht optimistisch, dass er das doch jetzt über die Zeit bringt, oder? Und jetzt nicht verunsichern lässt von so einem Michael Holt.
Ja, Julien Leclerc, Debüt gegen die Robertson natürlich. Der muss mit der großen Bühne klarkommen dann heute. Pang Yong-Shu gegen Xiao Guodong, ja, wir werden sehen. Ich glaube, da gibt es auch ein bisschen Potenzial. Vielleicht für die eine oder andere Überraschung. Wir werden das Ganze natürlich auch beobachten und dann morgen hier auch wieder zusammenfassen bei Total Clearance mit einem hoffentlich etwas spektakuläreren Tag 2 bei der UK Championship in York.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.